Zusammenarbeit angeboten. Deutschland verdanke den Amerikanern viel, das werde man nie vergessen, sagte Merz bei einem Treffen im Weißen Haus. Trump gratulierte Merz zur gewonnenen Bundestagswahl und lobte, dass Deutschland seine Verteidigungsausgaben erhöht. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine sagte Trump, man sei sich einig, dass das Blutvergießen ein Ende finden müsse. Man sei unglücklich darüber, dass sich das aktuell nicht abzeichne. Dabei schloss Trump auch weitere Sanktionen gegen Russland nicht aus. Merz bezeichnete Trump als Schlüsselfigur, um den Krieg zu beenden. Als Gastgeschenk überreichte er eine Faksimile der Geburtsurkunde von Trumps Großvater aus Deutschland. Die NATO will massiv aufrüsten, vor allem als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Dazu haben die Verteidigungsminister der Militärallianz in Brüssel ein Programm beschlossen. Deutschland soll dabei eine führende Rolle spielen. Aus Brüssel Sabrina Fritz.
Die Bereiche, in denen die NATO nun massiv aufrüsten will, sind unter anderem Luftverteidigung, Langstreckenraketen, Kommandostrukturen. Deutschland wird nach den USA den zweitgrößten Anteil davon übernehmen. Verteidigungsminister Pistorius sprach in Brüssel davon, dass die Bundeswehr in den nächsten Jahren 50.000 bis 60.000 zusätzliche Soldaten braucht.
Fluggäste sollen nach dem Willen der EU-Staaten künftig erst nach 4 Stunden Verspätung entschädigt werden. Eine Mehrheit der EU-Verkehrsminister hat sich bei einem Treffen in Luxemburg für diese Regelung ausgesprochen. Das Europaparlament kann aber noch Änderungen daran vornehmen. Bisher haben Passagiere Anspruch auf Entschädigung, wenn ihr Flug mehr als 3 Stunden zu spät ist. Berlins Justizsenatorin Badenberg hat sich schützend vor 3 Richterinnen und Richter gestellt, die seit einer Asylentscheidung bedroht werden. Badenberg sagte dem RBB, sachliche Kritik an einzelnen Urteilen gehöre zum demokratischen Diskurs. Gewalt, Drohung oder Einschüchterung seien aber nicht hinnehmbar. Die Richter hatten am Montag entschieden, dass die Zurückweisung von 3 Asylsuchenden aus Somalia an der deutschen Grenze nicht rechtens war. In Brandenburg hat es in diesem Jahr schon 125 Waldbrände gegeben. Laut Umweltministerium sind dabei zwischen März und Mai mehr als 27 Hektar Wald zerstört worden. Der Frühling 2025 sei in Brandenburg so trocken gewesen wie seit Jahrzehnten nicht, so das Ministerium. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Abend wechselhaft, nachts meist trocken, in der Frühe erster Regen, Tiefstwerte 15 bis 12 Grad. Aktuell in Berlin-Marzahn 20 Grad, in Neuruppin 15, in Senftenberg 25. Morgen bedeckt mit leichtem Regen, später neben Schauern gelegentliche Auflockerungen 21 bis 24 Grad. Die Zeit 19.03 Uhr.
Der zweite Gedanke. Der Debattenpodcast von Radio 3. Mit Ann-Christin Schenten.
Durch diesen solidarischen Ansatz, durch diese Selbstermächtigung, und ich glaube, das ist der große Unterschied möglicherweise zur Philanthropie, das geht nicht mehr weg. Also so wie es auch ein Generationentrauma gibt, gibt es auch eine gesellschaftliche Erinnerung daran, dass Widerstand möglich war und dass man sich gegen das Unrecht gestemmt hat.
Für mich ist das aber eben nicht im Gegensatz zu dem, was Philanthropie macht, sondern es zeigt eben nur das Spektrum, das wir haben, an den Stellen, wo halt Menschen sich engagieren für eine bessere Welt. Und die meisten Menschen wollen ja, dass es besser wird. Und ich glaube, das ist halt vielleicht das, was man halt erstmal wieder deutlich machen muss. Wir reden in all diesen Fällen über Menschen.
Wie fasst man Mut in einer Welt, die aus den Fugen geraten ist? Das soll uns in dieser Ausgabe des zweiten Gedanken beschäftigen. Es ist leicht, angesichts der aktuellen Krisen und Kriege zu verzweifeln, aber es gibt Wege, der Resignation zumindest ein Stück weit zu entkommen. Meine beiden Gäste beschäftigen sich auf ganz unterschiedliche Weise mit Möglichkeiten, gesellschaftlich aktiv zu werden. Und deswegen freue ich mich, Sie beide zu begrüßen, Katrin Hartmann und Andreas Rickert. Hallo.
Hallo.
Hallo, grüße Sie.
Die Journalistin Katrin Hartmann hat für ihr neues Buch zahlreiche Graswurzelbewegungen weltweit besucht und erzählt von deren Wegen, etwas zu verändern. Das Buch heißt Die Welt gewinnen, mutig statt machtlos, wie Menschen weltweit etwas bewirken und was wir von ihnen lernen können. Und es ist Ende Mai im Ludwig Verlag erschienen. Und Andreas Rickert ist Mitgründer der Analyse- und Beratungsgesellschaft Fineo, die unter anderem Hochvermögende dabei berät, wie sie ihr Geld strategisch und wirkungsvoll an gemeinnützige Organisationen weitergeben können. Wir fangen ja in der Sendung immer mit einem ersten Gedanken an. Und ich kann schon mal so viel verraten, Ihre beiden Herangehensweisen, wie sich in der aktuellen Weltlage Mut fassen lässt, welche Strategien dabei sinnvoll sind, die sind durchaus unterschiedlich. Darüber diskutieren wir gleich. Ich möchte jetzt aber erstmal Ihre ersten Gedanken hören. Was macht Ihnen zurzeit Mut, Katrin Hartmann?
Das mag jetzt etwas sonderbar klingen, aber mir macht gerade ein Blick in die USA Mut, wo sich gegen die faschistoide Trump-Regierung eine wunderbare Widerstandsbewegung gerade formiert, die aus der Klimagerechtigkeitsbewegung hervorgeht und die wirklich viele, viele Menschen auf die Straße bringt, die vorher nicht auf die Straße gegangen sind, die gegen Ungleichheit kämpfen und die versuchen, gegen die Macht der fossilen Milliardäre zu kämpfen, die dort alles umbauen, was nur möglich ist.
Und solche Beispiele werden wir, glaube ich, im Verlauf der Sendung noch viele hören. Andreas Rickert, was macht Ihnen denn zurzeit Mut?
Also zum Ersten bin ich, glaube ich, grundsätzlich ein Optimist. Das hilft auch, glaube ich, in den heutigen Zeiten. Und zum anderen macht mir meine alltägliche Arbeit sehr viel Mut. Ich habe das Privileg, dass ich eigentlich tagtäglich mit Menschen zu tun habe, die etwas für die Welt besser machend tun wollen. Das heißt also entweder Non-Profits, mit denen wir zu tun haben, oder Vermögende, die sich gesellschaftlich engagieren wollen. Und das sind sehr, sehr viele Menschen, die morgens aufstehen, um die Welt einen Tacken besser zu machen. Und das macht mir sehr viel Mut.
Auch darüber werden wir gleich sprechen. Wie ist das eigentlich, wenn Hochvermögende spenden? Welche Kritik gibt es vielleicht auch daran? Ich würde jetzt gerne erstmal noch ein bisschen Sie besser kennenlernen. Katrin Hartmann, fangen wir mal mit Ihnen an. Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass Sie eigentlich, jetzt haben wir gerade gehört, im Gegensatz zu Herrn Rickert, gar nicht so optimistisch sind. Trotzdem haben Sie ein Buch geschrieben, was ja so eine optimistische Sicht auf die Welt hat. Warum haben Sie das so ausgewählt?
Naja, optimistisch, sagen wir mal so, optimistisch bin ich nicht, dass sich von selber irgendwas ohne größere Kämpfe und ohne großen Widerstand ändert. Aber ein optimistisches Buch oder ich hoffe ein ermutigendes Buch habe ich geschrieben, weil ich in den letzten 15 Jahren, in denen ich auf Recherche im globalen Süden, in den Peripherien, auch auf dem europäischen Kontinent unterwegs war, immer wieder unglaublich tolle Graswurzelbewegungen kennengelernt habe, die mit einem so unerschütterlichen Glauben an Gerechtigkeit und dem unbedingten Willen, die zu erreichen, begleitet worden bin. Und wo immer auch ich war, war ich mit diesen Bewegungen eben unterwegs. Und die haben mich unglaublich ermutigt, weil ich bin total tief erschüttert im positiven Sinne war von dieser radikalen Menschlichkeit, mit der sie da vorgegangen sind, mit einer unglaublichen Solidarität und Klugheit und Liebe versucht haben zu kämpfen, die wirklich einfach ansteckend war. Und wenn ich hier so sitze und in den Fernseher schaue und denke, um Gottes Willen, die Welt bröselt zusammen, dann und denke, oh Gott, wo soll man denn da überhaupt noch anfangen? Dann rüttel ich mich da so selber an der Schulter und denke an diese ganzen Menschen, die ich kennengelernt habe. Und denke, die kämpfen unter viel, viel, viel schwierigeren, lebensgefährlichen Bedingungen mitunter auch gegen Missstände und für ein besseres Leben für uns alle, dass ich mir das gar nicht erlauben kann. Und in diesen Menschen wollte ich einfach gerne auch eine Stimme geben und hoffe, dass sie andere so ermutigt, wie sie mich auch ermutigen.
Was zeichnet Graswurzelbewegungen eigentlich aus? Also Sie haben ja ganz viele, stellen Sie in Ihrem Buch vor, und Sie haben ja auch viele über die letzten Jahrzehnte getroffen. Also was macht eine Graswurzelbewegung aus?
Also das Wesentliche ist, dass eine Graswurzelbewegung sich von unten gründet, also von wirklich Menschen, die von Unrecht betroffen sind. Es fängt meistens mit einem schlichten Nein an. Ich habe eine wunderbare Aktivistin in Louisiana oder mehrere Aktivistinnen in Louisiana kennengelernt in einer Gegend, in der die petrochemische Industrie die Menschen vergiftet, insbesondere schwarze Menschen, Nachfahrinnen und Nachfahren der Versklavten dort, die irgendwann mal gesagt haben, es reicht jetzt, hier wird jetzt keine weitere Fabrik gebaut, wir werden genügend vergiftet, und die das zum Teil wirklich geschafft haben, da mit zwei Handvoll Menschen, die sie mobilisiert haben, solche großen industriellen Projekte zu verhindern. Also es ist einerseits, dass das wirklich einfach mit einem Nein anfängt, mit einem Aufstehen, dagegen ungerecht behandelt zu werden oder gegen die Zerstörung der Lebensgrundlagen, und dann auch ja, mit einer ansteckenden Solidarität. Und da steckt meistens eben kaum Geld dahinter, sondern es ist wirklich einfach dieser unbedingte Wille, was zu ändern. Und das ist so universal. Gerechtigkeit ist einfach übertragbar. Und da habe ich festgestellt über die vielen Jahre, es ist völlig wurscht, ob das jetzt der Kampf gegen die Abholzung von Regenwald für eine Palmölplantage ist oder der Kampf von Textilarbeiterinnen in einer ausbeuterischen Fabrik in Mittelamerika. Es geht immer um Gerechtigkeit und das beantwortet gleichzeitig viele andere Fragen gleich mit.
Jetzt haben wir gehört, Graswurzelbewegungen sind Bewegungen von unten. Andreas Rickert, Sie beschäftigen sich ja eher mit den Menschen, die oben angesiedelt sind, mit Hochvermögenden, die sich vorstellen können, Teile ihres Geldes zumindest zu spenden. Vielleicht auch erstmal noch mal ganz kurz zu Ihnen. Sie sind nämlich ursprünglich Mikrobiologe, waren dann später Manager bei McKinsey und dann haben Sie sich entschieden, nach ein paar anderen Stationen, dass Unternehmen oder die Beratungs- und Analysefirma Fineo mitzugründen. Können Sie uns ein bisschen erzählen, wie Fineo funktioniert?
Ja, das mache ich sehr gerne, muss aber erst einmal vor die Klammer ziehen. Das, was Frau Hartmann gerade gesagt hat, das ist auch das, was uns motiviert. Und wir wollen auch genau solche Player, solche Graswurzelorganisationen, Non-Profits unterstützen und stärken. Also insofern, Frau Schenten, Sie haben uns anmoderiert, dass wir sehr unterschiedlich auf Sachen gucken. Ich würde eher sagen, wir sind sehr komplementär, wie wir Zivilgesellschaft und Engagement stärken. Mhm. Also das vielleicht einmal ganz kurz noch zur Einordnung. Sie haben es gerade schon gesagt, ich komme mal etwas meandrierenden Weg in dieses ganze Feld hinein als Ökologe, Molekularbiologe, dann Weltbank, McKinsey etc. Und als ich so in diesen gemeinnützigen Sektor hineinkam, da habe ich verstehen wollen, was macht eigentlich den gemeinnützigen Sektor aus? Und dabei war ich auf der einen Seite hellauf begeistert, nämlich ob der Größe. Alleine in Deutschland haben wir ungefähr 600.000 gemeinnützige Organisationen. Das ist also wirklich großartig, eine Vielfalt, die eine große Stärke unserer Gesellschaft ist. Wir haben ungefähr ein Volumen von 100 Milliarden Euro, das diese gemeinnützigen Organisationen jährlich zur Verfügung haben. Also das ist alles auf der Habenseite. Gleichzeitig war ich durchaus auch schockiert, ob der Intransparenz dieses gemeinnützigen Sektors. Also es gibt quasi überhaupt gar keine Übersicht, wer sind die Player da draußen, was machen die, geschweige denn, wie gut sind die. Es gibt noch nicht mal etwas wie die gelben Seiten des gemeinnützigen Sektors, wo ich unter KW Kinderarmut nachgucken kann, um dann eine Organisation für mich zu finden, der ich gerne Geld geben möchte. Und das ist eigentlich die Grundidee von Fineo, zu sagen, wir müssen diese guten Projekte, und Frau Hartmann hat Sachen davon benannt, denen müssen wir eine Sichtbarkeit geben und denen müssen wir auch Instrumente an die Hand geben, dass sie möglichst wirkungsvoll arbeiten können. Und auf der anderen Seite müssen wir da bei Geberinnen und Gebern dafür werben, dass sie sich engagieren. Und dafür braucht es eben aber auch A, die Sichtbarkeit und B, Vertrauen. Und beides versuchen wir als Fineo. Wir sind ein, Sie haben es so gesagt, ein Analyse- und Beratungshaus. Mir ist wichtig, wir sind selbst gemeinnützig. Das heißt also, wir haben eine sehr klare Mission. Wir wollen dazu beitragen, dass es mehr Engagement für die Gesellschaft gibt und dass es besseres Engagement gibt und dass es dafür mehr Ressourcen gibt. Und so sind wir im besten Sinne eines Matchmakers vielleicht unterwegs zwischen diesen beiden Welten.
Ich habe jetzt schon ganz viele Fragen. Die erste wäre, woran machen Sie denn fest, was eine gute Organisation ist, der man dann Geld spendet?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Wie misst man Wirkung? Und da muss ich auch direkt schon wieder ein wenig Erwartungsmanagement machen. Wirkung lässt sich bei weitem nicht so einfach messen wie möglicherweise Finanzzahlen eines DAX-Konzernes. Also insofern muss man da sehr viel differenzierter reingehen und wir haben da sehr viel Arbeit reingesteckt, um das zu machen. Wir gucken uns immer zwei Ebenen an. Das eine ist, wir gucken uns die Leistungsfähigkeit der Organisation an. Also wie transparent sind die? Sind da die richtigen Leute mit den richtigen Fähigkeiten? Haben die die richtige Governance, sodass auch keine Sachen veruntreut werden können etc. Und zum anderen gucken wir uns dann, wir nennen das das Wirkungspotenzial, also haben die verstanden, was sind die Zielgruppen, also was bräuchte es, damit man in Louisiana gegen Diskriminierung etwas vorgehen kann oder gegen Abholzung, also was sind wirklich die Herausforderungen und was sind dann wirkungsvolle Ansätze und das gucken wir uns sehr neutral an und wir haben da mittlerweile auch sehr viel Erfahrung, wir haben über 4000 Organisationen analysiert. Kurze Fußnote, die zahlen auch nichts dafür, was mir wichtig ist, also insofern keine Interessenkonflikte. Und dann zeigen wir sind kein Watchdog, momentan ungefähr 400 Organisationen, die das Wirksiegel haben. Und was wir sagen können ist, die, die dann diese Sichtbarkeit haben, die bekommen auch mehr Geld. Also insofern die Grundidee, dass Transparenz und Vertrauen auch zu mehr Ressourcen führt, scheint zu funktionieren.
Und es geht ja bei Fineo, das steckt so ein bisschen schon im Namen drin, auch um Philanthropie, also dass Hochvermögende das Geld, was sie besitzen, auch für vermeintlich gute Zwecke einsetzen. Sie haben beispielsweise auch die aktuell wahrscheinlich reichste Frau Deutschlands, Susanne Klatten, dabei beraten, wie sie ihr Vermögen, also Teile ihres Vermögens, spenden kann. Können Sie nochmal, damit man das nochmal einordnen kann, erklären, was Sie unter dem Begriff Philanthropie verstehen und auch vielleicht gerne dieses Beispiel Susanne Klatten noch mal genauer erklären.
Ja, das mache ich sehr gerne. Und da muss man vielleicht noch mal ganz kurz in diesen Spendenmarkt reingucken. Also das Gute ist, sehr, sehr viele Menschen spenden. Aber da ist auch noch Luft nach oben, sowohl wer spendet, als auch wie viel gespendet wird. Und man sieht zum Beispiel eine Umwucht, dass relativ gesehen und absolut dann anders, aber relativ gesehen, Menschen mit weniger Einkommen mehr von ihrem Einkommen spenden als vermögende Personen. Und das ist ja schon eigentlich nicht in Ordnung, muss ich mal sagen. Deswegen ist eine unserer Hauptstoßrichtungen, dass wir Menschen, die mehr Vermögen haben, und da müssen wir jetzt nicht über die 100 Reichsten vielleicht reden, sondern auch der Reicht, die Zahnärztin oder so weiter, dass wir die dazu bringen, dass sie mehr von ihrem Geld abgeben für die Gesellschaft. Und deswegen haben wir eben das als Hauptzielgruppe adressiert und machen da im besten Sinne eines Aktivisten oder eines Agenda-Setters auch wirklich Werbung bei diesen Menschen, dass wir die Notwendigkeiten zeigen, weil Sie haben es auch eingangs gesagt, wir stehen vor großen Herausforderungen. Das heißt, wir brauchen Engagement, wir brauchen Zivilgesellschaft und ihnen dann Wege aufzeigen, wie sie sich auch engagieren können und dabei ein gutes Gefühl haben und auch sehen, dass sie etwas bewegen. Und dann kommen halt solche Sachen auch zutage. Das ist natürlich jetzt ein sehr großes Beispiel, was wir haben, dass Susanne Klatten vor einigen Jahren zu uns kam, in der Tat die reichste Frau Deutschlands, und sie gesagt hat, okay, ich möchte 100 Millionen spenden. Das ist die größte Einzelspende, die wir bis jetzt in Deutschland hatten. Und für uns war es, muss man jetzt offen sagen, schon auch wirklich eine wunderbare Projektarbeit, weil erst einmal im Raum nur stand 100 Millionen und wir konnten dann mit Frau Klatten und ihrem Team herausarbeiten, was sind eigentlich ihre Interessen, weil das macht schon auch Philanthropie aus, dass man sagen kann, okay, welche Themen interessieren mich, welche holen mich vielleicht auch emotional am meisten ab und das aber auch zu spiegeln gegen die wirklichen Bedarfe der Gesellschaft. Und dabei ist eben auch rausgekommen, dass wir 4 verschiedene Themenfelder haben, wie beispielsweise Stärken von bürgerschaftlichem Engagement, Teilhabe etc. Und wir haben dann ein Portfolio aufgebaut von knapp 90 Organisationen, die wir dann über 5 Jahre unterstützt haben und auch hier bewusst eine große Streuung, also auch viele kleine Grassroot-Organisationen dabei. Und die haben wir dann begleitet, sowohl mit dem Geld, als auch, was häufig wichtig ist, dass wir geguckt haben, dass mit dem Geld wirklich wirkungsvoll umgegangen wird. Weil manchmal ist viel Geld spenden durchaus auch für eine Organisation eine Herausforderung. Es gab Organisationen, deren Jahresbudgets haben wir verdoppelt. Und da wollten wir natürlich auch gucken, dass die das nicht in irgendeiner Weise in eine Schieflage danach bringt. Also insofern, das ist vielleicht idealtypisch dafür, dass wir Menschen begleiten, sich gesellschaftlich zu engagieren und das mit einer großmöglichen Wirkung.
Jetzt haben wir mal diese Begriffe erklärt, sind dem ein bisschen näher gekommen, was Philanthropie eigentlich bedeutet. Katrin Hartmann, wenn Sie jetzt von einem Unternehmen wie Fineo hören oder auf das Konzept Philanthropie allgemein, was ist Ihre Position dazu?
Also ich will gar nicht in Abrede stellen, dass mit dem vielen, vielen Geld, also 100 Millionen Euro sind eine Menge Geld, tolle Sachen gemacht werden. Aber ich habe bei Philanthropie einfach das Problem damit, dass es das Bild bekräftigt, dass reiche Menschen den Armen helfen. Aber Reichtum ist einfach eine Ursache von Armut. Vermögen, das generiert wird, ist verantwortlich dafür, oder die Art und Weise, wie Vermögen generiert wird, ist verantwortlich für Menschenrechtsverletzungen, ist verantwortlich für die Klimakrise, für schlechte Löhne, für wenig Steuern. Wenn wir jetzt gerade mal bei dem Beispiel Susanne Klatten bleiben, 100 Millionen Euro sind viel Geld, aber das Privatvermögen sind halt einfach 26 Milliarden. Euro, wofür Susanne Klatten 25% Steuern bezahlt, also weniger als die meisten Menschen in Deutschland, die ein mittleres Einkommen haben. Und wenn man jetzt mal guckt, wie viel Geld in den seit der Abschaffung der Vermögenssteuer verloren gegangen ist, dann reden wir von 380 Milliarden Euro. Und man muss es ein bisschen ins Verhältnis setzen, um welches Geld und wie viel Geld wir da reden, das da am Start ist. 2018, ich habe das rausgesucht, hat Susanne Klatten in einer halben Stunde mehr verdient als ein Polizist im ganzen Jahr. Also 1 Milliarde Euro im Jahr, einfach so, ohne einen Finger krumm zu machen, einfach qua Vermögen. Das heißt, ich finde, dass Philanthropie so ein bisschen dazu beiträgt, die Debatte zu verschieben, die wir eigentlich bräuchten, nämlich eine Vermögenssteuer. Und das, was man damit verbindet, ist ja, Reiche geben der Gesellschaft was zurück. Da muss man, ehrlich gesagt, da sage ich immer, da muss man vielleicht erst mal fragen, was hat sie ihr denn vorher weggenommen? BMW beispielsweise hat wahnsinnig von öffentlichem Geld profitiert. Für Kurzarbeitsgeld werden sie sich gleichzeitig Milliarden von Dividenden ausgeschüttet haben. Und das ist einfach extrem ungerecht. Und da muss man auch sagen, bestimmt viele, viele tolle Projekte und bestimmt ist das Geld eine große Hilfe dort, wo das gut ankommt und wirklich was bewirken kann. Das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Aber letztlich, ja, profitieren Reiche sehr viel mehr von der Gesellschaft als andersrum. Und da halte ich es für gerechter, über eine Vermögenssteuer zu diskutieren. Gibt so eine Zahl von Oxfam, die will ich gerade mal sagen. Mhm. 1% Vermögenssteuer global für Überreiche würde schon für mehr als 3 Millionen Kinder, die nicht zur Schule gehen, eine gute Bildung ermöglichen und für Millionen Menschen den Zugang zur Gesundheitsversorgung. Und das, finde ich, wird da aus dem Blick genommen. Und Herr Rickert hat es ja gerade schon gesagt, Menschen mit geringerem Einkommen spenden eigentlich im Verhältnis mehr, aber kriegen lang nicht so viel Aufmerksamkeit dafür, wie eben Reiche, die das ja natürlich auch nochmal, muss man ja auch dazu sagen, ja auch nochmal irgendwie steuerlich und also da ja auch noch eine soziale Rendite und eine wirtschaftliche draus ziehen können auf eine Art und Weise. Das kann jemand wie ich, die einfach spendet, jetzt nicht.
Andreas Rickert, wie stehen Sie denn zum Beispiel zur Vermögensteuer? Also würde das nicht eventuell auch irgendwie das Konzept, was Fineo hat, dann unterwandern? Also ist das nicht auch in Ihrem Interesse, dass es Hochvermögende dann auch gibt?
Also ich muss sagen, schön, dass wir jetzt nochmal ganz rauszoomen. Also wenn wir auf die großen Herausforderungen dieser Welt gucken, dann brauchen wir Geld, um diese Probleme zu lösen. Punkt. Und dafür brauchen wir auch, und das ist eine ganz klare Meinung von mir persönlich, als auch von uns als Fineo, einen starken Staat. Ich muss gestehen, ich bin auch sehr froh, dass wir in Deutschland leben, wo wir einen sehr guten Sozialstaat haben, wo wir eine sehr starke Wohlfahrtsindustrie auch haben, die komplementär zu den staatlichen Akteuren unterwegs ist. Also insofern auch hier vielleicht nur ganz kurz der Vergleich zu den USA, wo Philanthropie eine ganz andere Bedeutung hat. Dort übernimmt Philanthropie häufig Rollen, die eigentlich staatliche sein sollten. Und ich bin froh, dass in Deutschland, Philanthropie, Zivilgesellschaft in der Regel immer ein Add-on, ein Zusatz ist zu dem, was die Grundversorgung aus der staatlichen Situation ist. Also insofern, ich bin ein großer Freund von einem starken Staat und wir haben in der Tat eine Schere, dass Reiche immer reicher werden und Arme immer ärmer. Und da müssen wir schon auch aus einem gesellschaftlichen Zusammenhalt sehr, sehr aufpassen und da sind sicherlich auch höhere Steuern ein probates Mittel dafür. Also das ist gar keine Frage.
Also Sie sind für eine Vermögenssteuer, oder?
Genau. Also man muss dann manchmal eine Spur tiefer gehen, weil beispielsweise, wenn halt auch Unternehmen dann vererbt werden, was hat das dann für Konsequenzen, wenn halt dort dann auch schon wiederum Steuern anfallen? Also man will natürlich auch, dass Unternehmen fortgeführt werden können und auch weiter investieren können. Also insofern, ja, wir brauchen Steuern, auch durchaus insbesondere bei der Erbschaft, die wir gerade haben, und da steht eine riesige Welle an. Und gleichzeitig müssen wir gucken, dass das Investitionspotenzial in die Unternehmen erhalten bleibt. Also deswegen, aber grundsätzlich starker Staat ist ganz, ganz wichtig. Und wir sehen ja auch, dass gerade wieder aus den Kreisen von Vermögenden das ja selber artikuliert wird. Also wir arbeiten
teilweise,
beispielsweise.
Ja.
Genau, aber das muss man eben auch sehen. Also das ist kein monolithischer Block, der dort unterwegs ist, sondern da gibt es halt sehr, sehr viele Menschen, gerade von der nächsten Generation. Und wir haben mit vielen zu tun, die sagen, sie wollen durchaus sich für die Gesellschaft engagieren. Sie haben auch durchaus eine Verantwortung und haben vielleicht auch sogar ein schlechtes Gewissen, wenn halt auf einmal ihnen einfach so sehr viel Geld zufällt. Also ich nehme das Beispiel von Toni Schwarz, der damit auch in der Öffentlichkeit sehr stark aktiv ist, der eine Initiative mit angeschoben hat, Text Me Now. Also darum geht es halt, dass halt wirklich diese Zielgruppe selbst fordert, dass die Steuern erhöht werden. Also insofern, ja, wir brauchen mehr Steuern, aber eben ergänzend dazu auch, deswegen ist es eben für mich komplementär und nicht widersprüchlich, dazu auch eine starke Zivilgesellschaft und Philanthropie.
An der Stelle sei mir ein Teaser erlaubt oder ein Hinweis. Wir haben über die Vermögensteuer ja auch in vergangenen Folgen des zweiten Gedankens schon viel gesprochen. Kommen wir noch mal ganz kurz zum Aspekt der Philanthropie. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen spitz formuliert, aber was mir da manchmal in den Sinn kommt, ist es nicht auch vielleicht für manche superreiche Hochvermögende so ein bisschen der Weg, wie sie so ihr Gewissen beruhigen können?
Ja, das kann durchaus sein. Also auch hier, die Beweggründe sind sehr unterschiedlich, warum jemand sich philanthropisch gesellschaftlich engagiert. Das kann mit einem schlechten Gewissen zu tun haben, wie wir jetzt eben auch schon mal gehört haben. Das kann etwas damit zu tun haben, dass man wirklich auch Angst hat, weil wir vor Herausforderungen stehen, wo man einfach sagen muss, da muss jetzt gehandelt werden. Das kann aber auch was damit zu tun haben, dass man einfach sagt, ich möchte vielleicht in der Öffentlichkeit damit dann dastehen oder dass man sagt, okay, es fühlt sich einfach gut an. Also es ist auch erwiesenermaßen, Menschen, die sich engagieren, sind glücklicher. Also insofern, Philanthropie darf man nicht gleichsetzen mit Altruismus. Ich glaube sogar, dass es in den wenigsten Fällen wirklich puren Altruismus gibt. Und das ist auch in Ordnung. Es darf Eigeninteressen geben, wenn man sich engagiert. Wo halt der Kipppunkt ist, ist, wenn diese Eigeninteressen stärker sind und stärker bedient werden, als da die gesellschaftliche Wirkung. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel. Es gibt auch Player, die große Galas veranstalten, wo sie dann auf dem roten Teppich sich sonnen. Da wird zwar auch ein bisschen Charity gemacht, ein bisschen Geld eingesammelt, aber am Ende des Tages geht es halt eher um den Glamour bei der ganzen Geschichte. Mhm. Ich nenne das immer Philanthropy. Das ist das, wo es dann schon kippt, wo eigentlich die Philanthropie nur noch Mittel zum Zweck ist, um sich selber in einem gewissen Licht darzustellen. Ja. Man muss aber sagen, dass es gleichzeitig sehr, sehr viele in Deutschland gibt, die genau das Gegenteil machen. Also wir begleiten gerade eine Familie, die spenden 10 Millionen, eine ganz, ganz ehrbare, tolle Familie aus dem Unternehmenskontext. Die wollen explizit nicht in die Öffentlichkeit damit, was ich immer schade finde, weil ich glaube, auch in dem gesellschaftlichen Diskurs, in dem wir sind, würden solche Beispiele auch gut tun, dass man eben sieht, ja, auch Menschen mit Vermögen engagieren sich und versuchen gemeinschaftlich auch auf Augenhöhe, weil das hatte Frau Hartmann eben auch zu Recht angemahnt, auf Augenhöhe mit zivilgesellschaftlichen Organisationen die Welt besser zu machen.
Und das soll uns heute ja auch beschäftigen. Also wie fasst man Mut? Wie kommt man vielleicht zu einem positiveren Weg, auch zu dem eigenen Handeln in der aktuellen Zeit? Katrin Hartmann, Sie sind ja mit den Graswurzelbewegungen, mit vielen davon zumindest, in Kontakt. Die brauchen ja auch Geld. Ist es in dem Sinne nicht dann auch für diese Graswurzelbewegungen in der aktuellen Situation, wir haben in Deutschland keine Vermögenssteuer, wichtig, dass es sowas wie Philanthropie gibt?
Also es ist so wahnsinnig viel Geld in Umlauf, dass das, glaube ich, gar nicht wirklich die Frage ist. 625 Milliarden Euro sind bei 3.300 Leuten an Privatvermögen, nicht ein Arbeitseinkommen, Privatvermögen vorhanden. Das ist 1,5 Mal so viel wie der Bundeshaushalt. Da könnte man viel machen. Also die Graswurzelbewegungen, mit denen ich unterwegs war, die haben natürlich teilweise auch Partner, NGOs, kleine NGOs, die ihnen auch Geld geben. Sofern diese Menschen damit machen können, was sie wollen und was sie selbst für richtig halten, ist das natürlich eine feine Sache. Aber es geht oft gar nicht mal nur um Geld. Und da finde ich diesen Ansatz der Wirkungsorientierung, also natürlich ist es wichtig zu wissen, was wird mit Geld gemacht, kommt es wirklich an, wird wirklich geholfen. Aber das kann man gerade bei Graswurzelbewegungen, die ja jetzt wirklich einfach strukturelle Änderungen kämpfen wollen, die jetzt wirklich einfach das System ändern wollen, ganz andere Verhältnisse haben wollen, gar nicht so sehr sagen. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe in El Salvador die feministische Arbeiterinnenbewegung begleitet, die dort einfach für seit vielen, vielen Jahren, seit 20 Jahren schon für bessere Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie kämpft. Da kann man jetzt natürlich sagen, ja, wo ist denn da das Ergebnis? Aber natürlich gibt es auch für diesen sehr, sehr mutigen Kampf, El Salvador ist ein extrem autoritäres, patriarchales Land. Als ich da das erste Mal war, vor 10 Jahren, war es auch eines der gefährlichsten Länder der Welt, weil dort mit konkurrierenden Banden also wirklich eine unglaubliche Gewalttätigkeit herrscht. Also allein gegen diese Verhältnisse aufzustehen, erfordert schon unfassbar viel Mut von diesen Frauen, die aber über die vielen Jahre hinweg doch Gesetze erkämpft haben, sich Rechte erkämpft haben. Mhm. Und das ist sehr viel wichtiger, als dass man jetzt am Ende einer langen Kette von Leid in einem, sei es auch noch so tollen Projekt, Leid lindert, sondern es geht um strukturelle Veränderung und von Änderung der Verhältnisse. Und um das nochmal vielleicht anschaulich eben an diesem Beispiel der Kämpferinnen in El Salvador zu machen. Diese Frauen, die da wirklich auf, ich habe das wirklich, also da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich das erzähle, die dann gesagt haben, die sich gegenseitig ermutigt haben, da sind ein paar Frauen aufgestanden, auch eben zu sagen, jetzt reicht's, wir lassen uns so nicht mehr behandeln, wir wollen unser Geld haben, der Chef steckt sich die Sozialabgaben in die Tasche, wir werden hier schlecht behandelt. Das war unglaublich ansteckend für andere Frauen, die gesagt haben, ich wollte auch so eine mutige Frau werden. Und wenn man einmal aufsteht und gegen seine eigene Unterdrückung kämpft, dann kann man nicht mehr zurück. Und indem sie jetzt nur zum Beispiel für gerechte Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie kämpfen, für höhere Löhne, für existenzsichernde Löhne, decken die auch ganz unfreiwillig ganz viele Themen gleich mit ab. Wenn in den Textilfabriken höhere Löhne bezahlt werden, dann ist sowas wie Fast Fashion gar nicht mehr möglich. Also billig Wegwerfmode, die hauptsächlich aus Plastik produziert wird. Das heißt, im Prinzip ist der Kampf für Gerechtigkeit immer gleichzeitig auch einer gegen ökologische Verheerungen. Und so kämpfen letztlich ganz nebenbei die Frauen, die in der Textilindustrie für bessere Bedingungen und für Gerechtigkeit kämpfen, auch gegen die Klimakrise und gegen Plastikmüll im Meer. Also das habe ich immer wieder beobachtet, dass das einfach sehr viel weitere Kreise zieht. Und das finde ich einfach beeindruckend. Aber man kann da nicht von einem Ergebnis sprechen. Es hat eine Wirkung. Es gibt Rückschläge, auch das gibt es. Aber durch diesen solidarischen Ansatz, durch diese Selbstermächtigung, und ich glaube, das ist der große Unterschied möglicherweise zu Philanthropie, obwohl ich auch da nicht in Abrede stellen will, dass es selbstermächtigende Projekte gibt, aber durch dieses Selbstermächtigende, das geht nicht mehr weg. Also so wie es auch ein Generationentrauma gibt, gibt es auch eine gesellschaftliche Erinnerung daran, dass Widerstand möglich war und dass man sich gegen das Unrecht gestemmt hat. Und das finde ich wirklich das, was auch mich wirklich ermutigt und was auch, wie ich glaube, eine globale Wirkung hat, die ganz von unten ausgeht und dass strukturelle Veränderungen, natürlich, das ist ein echt mühsamer Kampf, aber auf diese Art und Weise werden eben auch Instrumente entwickelt, Ideen entwickelt, Utopien von einem ganz anderen Leben, weil dieser Kampf ermutigt auch einfach zu sagen, wie wollen wir denn eigentlich zusammenleben? Das ist wirklich was, was mich fasziniert und das ist das, was ich dann eben festgestellt habe bei meinen Reisen. Ich war mit diesen Graswurzelbewegungen ja vor allem unterwegs, weil ich das falsche Gute widerlegen wollte, wie ich das nenne, also von Greenwashing über Mikrokredite und Nachhaltigkeitssiegel und all diese Dinge, die man hier so für toll hält, dann aber, wenn man mit den Betroffenen spricht, die gar nicht mehr so toll sind oder schlicht verheerend sind. Und diese Betroffenen sind gleichzeitig auch engagiert in solchen Bewegungen oder versuchen eben das zu ändern. Und so mit dieser Begleitung mit den Graswurzelbewegungen bin ich einfach ganz, ganz nah an die Menschen rangekommen und habe gesehen, was wollen sie stattdessen oder wofür kämpfen sie, um dann festzustellen, ja stimmt, das ist ja eigentlich auch genau die Welt, in der ich leben will und in der wahrscheinlich die allermeisten von uns in Wahrheit leben wollen. Und das war einfach das ganz, ganz Faszinierende, dass ich durch diesen Kontakt mit den Graswurzelbewegungen, da entlarvt sich so ein falsches Gutes gleich von selbst, weil die Menschen für was ganz anderes kämpfen und letztlich auch genau gegen eine Vereinnahmung durch vielleicht falsche Ideen, die wir im globalen Norden haben, weil wir glauben, dass das System, das wir haben, vielleicht das Beste ist und daran nicht rütteln wollen. Und letztlich trägt natürlich auch Philanthropie, gewollt oder nicht gewollt, schon auch natürlich ein bisschen dazu bei oder kann, ich sag's mal vorsichtig, kann dazu beitragen, dass das System halt erhalten bleibt.
Was sagen Sie dazu, Andreas Rickert? Ich spiele den Ball mal direkt zurück.
Ja, den nehme ich ja gerne auf. Also, erst einmal, da kriege ich auch Gänsehaut und ich habe es ja eingangs auch gesagt, ich bin deswegen ein Optimist, weil ich halt immer wieder tolle Organisationen, Grassroots-Organisationen, Aktivistinnen kennenlerne, die sich halt für eine bessere Welt einsetzen. Für mich ist das aber eben nicht im Gegensatz zu dem, was Philanthropie macht, sondern es zeigt eben nur das Spektrum, das wir haben an den Stellen, wo halt Menschen sich engagieren für eine bessere Welt. Und ich meine, Frau Hartmann, Sie haben es auch gerade gesagt, die meisten Menschen wollen ja, dass es besser wird. Und ich glaube, das ist halt vielleicht das, was man halt erstmal wieder deutlich machen muss. Wir reden in all diesen Fällen über Menschen. Menschen, die entweder Geld haben, Menschen, die Ideen haben, Menschen, die eine Vision haben, Menschen, die was konkret Operatives tun, all die sind unterwegs und deswegen gucke ich halt immer wieder darauf, was ist eigentlich die Motivation, was unsere gemeinschaftliche Vision, wie die Welt aussehen könnte. Und dann ist es eigentlich gar kein großer Widerspruch mehr. Und Sie haben es jetzt eben auch sehr schön aufgemacht, wenn man komplexe Probleme angehen will, da muss man auch durchaus mit komplexen Antworten kommen. Und das heißt, man braucht meistens die gesamte Klaviatur. Also Sie haben jetzt gerade eben sehr schön auch an dem Beispiel in El Salvador davon gesprochen, wie halt dann diese Arbeiterinnen, Aktivistinnen dafür eingetreten sind, dass sich Gesetze ändern, dass man auf der systemischen Ebene was ändert. Und das ist eigentlich immer das ultimative Ziel, dass wenn also irgendetwas systemisch falsch ist, dass man das da versucht zu ändern. Und da sind die Ausgangspunkte sehr häufig wirklich einzelne Personen, die das anprangern und wo dann eine Bewegung raus wird. Und sehr häufig, muss ich sagen, wird auch so etwas von Philanthropinnen und Philanthropen unterstützt. Also das ist deswegen kein Widerspruch. Gleichzeitig dauert es halt immer eine gewisse Zeit, bis halt dann dieses System sich geändert hat. Und da kommt dann komplementär dazu, dass es eben auch zum Glück Organisationen gibt, die nicht systemisch wirken, sondern rein kurativ. Das heißt also, die unmittelbar Leid, was durch das falsche System entstanden ist, versuchen zu lindern, indem man versucht, bei Krankheitsfall, in dem Fall vielleicht von den Arbeiterinnen, dann trotzdem zu helfen, dass die halt nicht sofort in der Armut sind, bei der Kinderbetreuung oder dergleichen. Also insofern muss man diese Sachen immer komplementär ergänzend sehen. Und das ist eigentlich das, was wir als Fineo auch immer machen, dass wir, wenn wir Menschen sehen, die sagen, sie wollen sich engagieren, ihnen auch die gesamte Klaviatur aufzeigen, was man machen kann. Und dann ist es meistens ein Zusammenspiel von systemischen Ansätzen, wo es am Ende des Tages darum geht, dass man vielleicht auch wirklich Gesetze verändert. Und auch das ist wirkungsorientiert, weil man nämlich ein sehr klares Ziel hat, wo man Maßnahmen hinterlegt. und wo man gleichzeitig dann sagt, okay, während wir darauf warten, gucken wir, dass die unmittelbaren Probleme trotzdem gemildert werden. Und das ist eigentlich das, was für mich eben das Schöne an Zivilgesellschaft ist, dass man all diese Sachen zusammendenken kann und zusammendenken muss. Und das sehen wir halt bei vielen Playern, die das auch verstanden haben.
Ja, mein Gefühl, wenn ich Ihnen beiden so zuhöre, ist, dass man eigentlich, glaube ich, wenn wir uns jetzt nochmal unsere Einstiegsfrage anschauen, also wie fasst man Mut in einer Welt, die aus den Fugen geraten ist, dass man da eigentlich sehr schnell dabei angelangt ist, dass es darum geht, aktiv zu werden, selbst ins Handeln zu kommen, dass die Graswurzelbewegungen, die Sie beschreiben, Katrin Hartmann, dass die Menschen, die sich dort engagieren, wirklich diese Selbstwirksamkeit erleben, daraus was ziehen und dass sich dadurch auch vielleicht eher diese Systemveränderungen erreichen lassen, während ich jetzt vielleicht auf der anderen Seite bei der Philanthropie das Gefühl habe, da wird jetzt erstmal Geld gegeben. Wäre es nicht vielleicht sogar auch für die Menschen, die das Geld geben, sinnerfüllender, tatsächlich selbst aktiv zu werden, tatsächlich selbst sich in den Organisationen zu engagieren und mit anzupacken? Was denken Sie darüber? Vielleicht zuerst Katrin Hartmann.
Naja, das sind ja Privilegierte. Also die Menschen, von denen ich spreche, sind ja Menschen, die genau gegen das, was Privilegierten nutzt, aufstehen. Also Engagement ist ja nochmal was anderes als ein Kampf um Rechte. Engagement ist eine super feine Sache und ich will es vielleicht nochmal an einem Beispiel, das mich auch wahnsinnig beeindruckt hat bis heute, ist das eine, finde ich, der faszinierendsten Recherchen, die ich gemacht habe, war zur solidarischen Bewegung in Griechenland, zur Finanzkrise. Und ich finde, da zeigt sich das einfach ganz deutlich. Die griechische Regierung, als Griechenland quasi sozusagen vor der Staatspleite stand, war dazu gezwungen worden von der Troika aus Europäischer Zentralbank, IWF und EU-Kommission extrem zu sparen. Mhm. Und zwar bei den Sozialausgaben. Das heißt, das Gesundheitssystem ist kollabiert. Menschen haben ihre Jobs verloren. Es war eine humanitäre Katastrophe in einem europäischen Land. Und das Sparen und das Schuldenzurückzahlen diente ausschließlich der Rettung der Banken und der Rettung der Vermögen der Reichen. Während Menschen ihre Jobs verloren haben, gleichzeitig ihre Krankenversicherung verloren haben, ihre Behandlung nicht mehr, ihre Krebsbehandlungen abbrechen mussten, es sind Zehntausende von Menschen gestorben in einem, ich sag's nochmal, in einem europäischen Land, weil sie keine medizinische Versorgung mehr, ihre Medikamente nicht mehr bezahlen mussten. Daraufhin hat sich eine Graswurzelbewegung, eine solidarische Bewegung gegründet aus den Protesten gegen diese Sparzwänge unter dem Motto, niemand ist allein in der Krise. Die haben ich bin heute noch beeindruckt, was alles auf die Beine gestellt werden kann, ohne Geld, nur mit dem Willen, gerechte Verhältnisse zu schaffen und sich nicht im Stich zu lassen. Was Solidarität für Kräfte freisetzt und bewirken kann, das fasziniert mich noch heute. Die haben, nachdem ja viele Krankenhäuser geschlossen haben, Menschen nicht mehr in Krankenhäuser durften ohne Krankenversicherung, solidarische Kliniken mit kritischen Ärztinnen und Ärzten und Bürgerinnen und Bürgern gegründet, Apothekerinnen und Apothekern mit solidarischen Initiativen in ganz Europa. Und da ist kaum Geld geflossen, sondern tatsächlich hat diese Bewegung gesagt, wir sind ein Kollektiv, basisdemokratisch im Übrigen. Wir wollen kein Geld, weil Korruption ist eines der vielen Themen, die wir bekämpfen. Wir sagen euch, was wir brauchen und schickt uns das. Und wir brauchen niemanden, der sich damit selber darstellt, indem er uns geholfen hat. Und das ist eine Bewegung, die dann wirklich, also die hat tausenden Menschen das Leben gerettet und sie haben das gemacht. Natürlich, da gebe ich Herrn Rickert natürlich auch recht, um Menschen akut zu stabilisieren, um wirklich Hilfe zu leisten. Menschen, die nur noch wochenlang von Reis und Nudeln gelebt haben, was zu essen zu geben, damit, und das war die Intention, damit sie die Möglichkeit haben, politisch sich zu engagieren, damit sie den Kopf frei haben, damit sie gesund sind, um gemeinsam zu kämpfen. Und das war immer begleitet von Protesten. Also immer begleitet von Protesten, die dann schließlich auch dazu geführt haben, dass Krankenhäuser wieder aufgemacht haben und Unversicherte aufgenommen haben. Und dass es ein neues Gesetz gab, das Arbeit und Gesundheitsversorgung quasi getrennt hat. Also dass man ohne Arbeit und ohne Versicherung das Recht auf Gesundheitsversorgung hat. Und das hat es vorher in Europa noch gar nicht gegeben. Das heißt, diese Bewegung ist nicht angetreten. Die haben natürlich viele Diskussionen darüber geführt, übernehmen wir hier eigentlich die Aufgabe des Staates? Ja. Aber sie haben gesagt, wir machen das nur, also solange die Gesetze nicht geändert sind und dann hören wir wieder auf, weil wir wollen genau das nicht.
Genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ne, dass natürlich da die Gefahr ist, dass man die Aufgabe des Staates übernimmt. Also da merken wir jetzt, da geht es wieder ums Handeln. Als Sie jetzt erzählt haben, ist mir trotzdem auch nochmal in den Kopf gekommen, ja, das scheint von einer Solidarität getragen zu sein und das ist auch total ehrenwert. Dass das aber langfristig funktioniert, da kann ich mir dann immer total schwer vorstellen, dass
das
ohne
ja
Geld.
Nicht.
Ja, aber dass,
nein,
dass ja. Das ohne Geld funktioniert.
Nein, es sollte ja auch nicht langfristig funktionieren, mhm, tatsächlich, weil das war genau die Diskussion. Wir wollen nicht die Aufgaben des Staates machen. Mhm. Wir sind hier nicht dafür verantwortlich, aber wir lassen niemanden alleine. Wir lassen unsere Mitmenschen nicht alleine. Und das war tatsächlich interessant, weil in dem Moment, als die Krankenhäuser wieder Menschen aufgenommen haben, und ganz ehrlich, die Krankenhäuser waren auch da in einem miserablen Zustand, man muss sein eigenes Bettzeug, Klopapier, Verbandszeug mitbringen, haben diese solidarischen Kliniken gesagt, wir setzen die Regierung weiter unter Druck, aber wir schicken euch jetzt wieder in die Krankenhäuser, das ist unser Ziel. Aber durch diese Bewegung haben sie eben auch gelernt, wo sind denn die Lücken in dem Gesundheitssystem, das wir auch jenseits der Krise kritisieren? Was muss da besser werden? Welchen Entwurf haben wir, dass es anders sein kann? Und das haben sie geleistet, so eben, dass viele Leute sogar gesagt haben, wir sind eigentlich ehrlich gesagt lieber zu euch gekommen. Also es sind ja auch parallel Pläne entwickelt worden, aufgeschrieben worden, Untersuchungen gemacht worden, wie das andere aussehen kann. Wie das dann umgesetzt wird, das ist dann natürlich nochmal eine andere Frage. Aber natürlich dauerhaft geht es nicht. Dann ist es Charity, dann sind es die Tafeln. Dass die versuchen, Lücken zu stopfen, die aber immer größer werden. Das funktioniert nicht.
Aber Herr Rickert, Sie würden beispielsweise sagen, naja, solche Projekte, damit sowas dauerhaft funktioniert, braucht es dann eigentlich das Zusammenspiel zwischen GeldgeberInnen und eben den Graswurzelbewegungen.
Genau, und das ist halt ein sehr, sehr schönes Beispiel, was halt nochmal wirklich zeigt, was ist die Rolle von Philanthropie. Philanthropie ersetzt nicht einen starken Staat, Punkt. Das ist wirklich immer wieder wichtig und das versuche ich auch immer wieder in unseren Beratungen den Geberinnen und Gebern deutlich zu machen. Versucht es synergetisch mit staatlichem Handeln zu machen. Und dabei kommen eben zwei Stärken, die Philanthropie haben, sehr, sehr klar zum Vorschein. Ich mache mal zwei Beispiele. Also das eine ist, die Philanthropie hat die Möglichkeit, sehr individuell zu reagieren. Also ich hatte ein Beispiel, dass halt jemand kam, der gesagt hat, okay, ich möchte einen Beitrag dazu leisten, dass Jugendliche, die es sonst schwer haben, in den Arbeitsmarkt reinzukommen, auch wirklich dort Fuß zu fassen. Wir haben ihn dann zusammengebracht mit einer primär staatlich finanzierten Institution, die halt Jugendliche eine Ausbildung in dem ersten Schritt geben. So, dieser Leiter dieser Einrichtung hat mir gesagt, das Problem ist, wir haben eine staatliche Förderung, die ist aber sehr starr, nach 12 Monaten läuft die aus. Ich habe aber ein paar Jugendliche, ich weiß ganz genau, wenn ich die noch vielleicht in 13 und 14 Monaten mit begleite, dann sind die soweit und dann schaffen die den Schritt in den ersten Arbeitsmarkt. So, und die haben wir zusammengebracht, diese Privatperson finanziert seitdem immer den Zusatzbedarf. Also wenn dort angemeldet wird, dass ein Andreas gerade noch einen 13. Monat braucht, dann finanziert das diese Privatperson und das ist eigentlich das perfekte Zusammenspiel. Diese Individualisierung, die ist philanthropisch, die Grundversorgung ist aber eben das staatliche. Eine zweite Stärke, die Philanthropie hat, ist, dass sie sehr, sehr schnell sein kann und dass sie eben auch ein Innovationspotenzial hat. Da nehme ich mal ein Beispiel von einem operativen Projekt, das wir als Fineo gemacht haben. Als der unsägliche Ukraine-Krieg losging, kamen halt viele Geflüchtete nach Deutschland, die A, eine hohe unternehmerische Kraft hatten und B, natürlich unmittelbar sahen, welches Leid es in der Ukraine gab. Und wir haben dann innerhalb von 4 Wochen ein Inkubatorprogramm aufgebaut, dass Geflüchtete dort aus der Ukraine kleine Impact-Startups gründen konnten, mit denen sie dann unmittelbar Probleme, die in der Ukraine entstanden waren, angehen konnten. Das haben wir mit privatem Kapital angeschoben und nachdem das dann lief, ist das Wirtschaftsministerium reingekommen und hat uns geholfen, das zu skalieren und zu verstetigen und größer zu machen. Also auch hier sieht man eine klare Stärke von Philanthropie, sehr schnell handeln zu können, innovative Ansätze zu machen und dann geht es im Idealfall irgendwann in eine staatliche Form über. Und das zeigt halt für mich nochmal, was eben die Rolle von Philanthropie ist. Sie ersetzt nicht den Staat, aber sie ergänzt ihn und im Idealfall kriegt man dann wirklich gemeinschaftlich Probleme gelöst.
Das große Problem ist natürlich immer, das können Sie wahrscheinlich auch, können wir alle nicht lösen, die Ursache ist ja nicht bekämpft. Zum Beispiel, dass es Fluchtbewegungen gibt.
Genau, aber auch da gibt es natürlich Maßnahmen. Also wie es halt so schön heißt, demokratische Staaten führen keine Kriege gegeneinander. Insofern müssen wir, wenn wir an die Ursachen jetzt beispielsweise mit Russland rangehen, wir müssen halt auch gucken, dass wir halt versuchen, Demokratie zu stärken. Und dafür gibt es ganz, ganz viele tolle Organisationen, auch unter wahnsinnig schwierigen Rahmenbedingungen in Ländern wie Russland. Und das ist eigentlich auch ein Weg, wie wir halt versuchen, mit Philanthropie auch im globalen Süden oder in autokratischen Ländern Zivilgesellschaft zu stärken, um wirklich an Ursachen heranzugehen.
Ich würde jetzt gerne da zumindest einen kleinen Cut machen, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass unsere Hörerinnen und Hörer von dem Podcast, von dem Radio sitzen und sich vielleicht selber fragen, gut, das klingt alles irgendwie gut und ich kann mir auch meine eigene Meinung bilden, finde ich jetzt Philanthropie sinnvoll oder nicht oder finde ich die Graswurzelbewegungen eigentlich die, die wirklich was verändern? Trotzdem stellt man sich die Frage, wie kann ich jetzt selbst eigentlich Mut fassen in dieser Welt? Wie kann ich mich selbst engagieren? Was würden Sie Menschen raten, Katrin Hartmann?
Also ich kann immer nur dazu raten, sich, wie es halt im eigenen Leben passt, je nachdem, eine Lehrerin, ein Lehrer kann in der Schule was anstoßen, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter können in ihrer Gewerkschaft was anstoßen, in welchen Lebensverhältnissen man ist. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, solidarisch zu sein. Denn wenn man solidarisch ist, ist man nicht mehr alleine. Man darf, glaube ich, für sich selber niemals sagen, bringt ja doch nichts, auf die Straße zu gehen. Es bringt immer was, sich zusammenzutun und gegen was zu kämpfen. Allein nur, dass man sieht, man ist nicht alleine. Da will ich auch noch mal gerne ein Beispiel aus Deutschland erwähnen. Es gibt in Stuttgart seit vielen, vielen Jahren jeden Montag eine Demonstration gegen Stuttgart 21 neben dem Bahnhof. Jeden Montag, seit vielen, vielen Jahren. Es sind jetzt, glaube ich, schon mehr als 700 Demos dort. Mhm. Und das finde ich total toll. Der Bahnhof ist schon eine halbe Ruine, aber die Menschen treffen sich trotzdem noch. Und da kann man jetzt natürlich sagen, was soll das? Es ist doch der Käse ist sprichwörtlich zum Bahnhof gerollt. Aber was die Menschen dort geschaffen haben, ist, dass sie sich einen Raum genommen haben, um Menschen zusammenzubringen. Die arbeiten jetzt mittlerweile mit der Klimabewegung zusammen, mit ganz jungen Leuten, Fridays for Future. Die laden sich immer Leute ein, die dort eine Rede halten und sie kommen zusammen und sie entwickeln sich weiter. Und das ist das, was an sozialen Bewegungen so interessant ist. Die sind nie statisch, sondern die entwickeln sich weiter. Man bildet sich gegenseitig. Einer der Organisatoren, Tom Adler, spricht von einer Volkshochschule unter freiem Himmel. Man bildet sich gegenseitig, man informiert sich gegenseitig, man entwickelt sich weiter. Und man bekommt Zuversicht, weil man nicht alleine ist. Und das finde ich wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Und das ist gesellschaftliches Engagement immer. Und natürlich, gesellschaftliches Engagement wird es immer geben. Und Solidarität ist einfach was ganz Wichtiges. Und man darf einfach auch wirklich nicht vergessen, und gerade jetzt nicht, alles, was wir an Rechten haben, alles, was wir an gutem Leben haben, das haben Menschen hart erkämpft. Der 8-Stunden-Tag, der jetzt zur Disposition steht, auch von den sogenannten Sozialdemokratinnen, der ist erkämpft worden. Das kommt nie von oben. Das wird immer von unten erkämpft gegen harte Widerstände der Privilegierten und derer, die damit Geld verdienen, dass es anderen Leuten schlecht geht, um das jetzt mal so ganz ketzerisch zu sagen. Deswegen, ich sehe den Punkt völlig und ich hätte jetzt aber ehrlich gesagt auch noch mal eine Frage an den Herrn Rickert, weil ich sehe total den Sinn drin, dass man sich Projekte genau anschaut und wie wirkungsvoll die sind und was die bewegen können und wie man die skalieren kann. Das fand ich gerade wirklich ein sehr, 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 sehr interessantes, tolles Beispiel. Aber mich würde auch interessieren, wie die Gebenden denn betrachtet werden. Also wenn man jetzt sieht, das ist jemand von einem Unternehmen, das sich aber auf der anderen Seite lobbymäßig gegen Lieferkettengesetze einsetzt oder lobbymäßig gegen eine Regulierung der Finanzindustrie oder die sich, keine Ahnung, gegen Mindestlöhne einsetzen oder was, betrachtet man diese Leute auch danach, wie sie eigentlich möglicherweise strukturell dazu beitragen, dass Ungerechtigkeit erhalten bleibt? Spielt das eine Rolle bei der Bewertung?
Also das spielt absolut eine Rolle, also zumindest für uns. Also wir haben durchaus auch schon Anfragen gehabt von gerade Unternehmen, die sich von uns begleiten lassen wollten, was wir abgelehnt haben. Weil wenn das Ganze in das Thema Whitewashing reingeht, dann stehen wir dafür nicht mehr zur Verfügung, weil dann ist das, was am Ende des Tages an Spende möglicherweise mobilisiert wird, und das ist immer unser Ziel, Geld zu mobilisieren, nicht in dem Verhältnis, wie hinten wieder Schaden eingerissen wird durch das Kerngeschäft eines Unternehmens. Also insofern gucken wir da drauf. Und deswegen sind wir ja auch für eine sehr klare Transparenz, und zwar eine Transparenz, die nicht nur die nehmende Seite umfasst, sondern auch die gebende Seite. Wir versuchen zum Beispiel bei der verfassten Philanthropie, das heißt also in Formen wie bei Stiftungen etc., auch dafür zu werben, und das ist dann auch Gender-Setting, dass es dort eine Transparenz gibt, dass man sagt, warum gibt man überhaupt Geld, also dass man seine eigene Motivation und Vision deutlich macht und dass man auch sehr transparent sagt, wo das Geld herkommt und was man mit dem Geld auch bewirkt hat. Also insofern, der Rechtfertigungsdruck sozusagen ist meines Erachtens nicht nur auf der nehmenden Seite, sondern genauso gut auf der gebenden Seite. Interesse. Und deswegen sehe ich das Ganze immer auch systemisch. Wir müssen die Zivilgesellschaft insgesamt transparenter und wirkungsvoller machen.
Auch nochmal eine super wichtige Frage. Dankeschön, Frau Hartmann. Ich möchte aber auch Sie fragen, Herr Rickert, also was würden Sie denn Menschen raten, die aktuell sich vielleicht ein bisschen hilflos fühlen, weil sie nicht wissen, wo anfangen, wie kann ich mich engagieren, wie kann ich aktiv werden?
Ja, also ich würde mal sagen, es sind drei Sachen. Das eine ist wirklich, wir haben da draußen ganz, ganz große Herausforderungen und es ist frustrierend, aber dass man sich davon nicht runterziehen lässt, sondern dass man versucht, immer wieder auch einen optimistischen Blick zu haben. Es ist also eher eine Haltungsgeschichte und das führt zu dem zweiten. Man kann dann meistens optimistisch sein, wenn man sieht, dass man eine Selbstwirksamkeit hat. Da haben wir eben auch schon an mehreren Stellen drüber gesprochen. Das heißt also nicht nur abends auf dem Sofa konsumieren, was es an Problemen gibt, sondern wirklich rausgehen, in Kontakt treten. Und das Schöne ist, wir haben in Deutschland eine wahnsinnig engagierte Gesellschaft. 30 Millionen Menschen sind ehrenamtlich engagiert. Das ist ein wahnsinniger Kitt. Ich wünschte mir, es wird halt irgendwann mal auf die 70 oder 80 Millionen hinausgehen. Na gut, Babys vielleicht noch nicht ganz. Insofern gucken wir mal, dass halt alle da versuchen, die das können, sich wirklich für die Gesellschaft zu engagieren, weil das hat zwei Effekte, dass man nämlich unmittelbar etwas tut, das hilft, die Welt besser zu machen, und B natürlich, dass man eben auch motiviert ist und dass es sozusagen einen gesellschaftlichen Zusammenhalt gibt. Und das führt zum Dritten, dass man versucht, auch aus seiner eigenen Bubble rauszukommen. Wir haben im Moment eine Welt, in der halt irgendwie übereinander gesprochen wird, im schlimmsten Fall schlecht übereinander, aber nicht mal, dass man auf die Gemeinsamkeiten guckt. Und das ist halt das, was ich halt immer sehr, sehr schön finde, gerade in dem Raum der Zivilgesellschaft, dass es dort Bewegungen gibt und Begegnungen, die halt ungewöhnlich sind, wo eben dann der Vermögende mit der Aktivistin etc. zusammenkommt. Ich habe ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe ein Format, das heißt Auf ein Späti-Bier mit Andreas. Wir sind in Berlin und wir treffen uns dann regelmäßig in einer durchaus ganz nett zusammengestellten, orchestrierten Runde. Und da hatte ich dann einen Millionär und eine Aktivistin aus dem Klimabereich zusammen. Die haben sich großartig verstanden und hinterher ist daraus eine Partnerschaft entstanden, die nicht nur Geld bedeutet als Spende, sondern derjenige ist jetzt auch bei der Organisation mit engagiert. Also insofern Begegnungen, wirklich menschliche Begegnungen, führen auch dazu, dass man aus seinen einzelnen Silos ausbricht und man vielleicht auf die gemeinsame Ziele wieder hinarbeitet. Also insofern mein Wunsch und Appell, begegnet Menschen und engagiert euch für eine bessere Welt.
Ja, das war auch so ein bisschen mein Gedanke, also dass dieses ins Handeln kommen, das ist ja vielleicht ein ganz gutes Beispiel, wenn dann der Philanthrop sich selber auch tatsächlich engagiert, darüber hinaus, dass er dann eben nur Geld gibt. Ich würde ganz gerne so langsam zu den zweiten Gedanken kommen am Ende dieser Ausgabe. Frau Hartmann, vielleicht von Ihnen nochmal, was haben Sie denn von den ganzen Graswurzelbewegungen vielleicht kurz gefasst gelernt, was wir vielleicht auch alle von denen lernen können?
Also das Erste, was ich gelernt habe, ist, dass radikale Menschlichkeit der Schlüssel für Veränderung ist. Und das Zweite, was ich gelernt habe, ist, dass man ökologische und soziale Fragen niemals voneinander trennen darf. Und das ist etwas, was diese Bewegungen immer gleichzeitig miteinander bekämpfen, wie ich es gerade vorhin mit dem Beispiel der Textilindustrie gemacht habe. Ökologische Fragen sind soziale Fragen und umgekehrt, das hat dieselbe Ursache. Und dass wir immer an die Ursache gehen müssen und uns die Ursache anschauen müssen und uns fragen müssen, was schafft eigentlich ungerechte Verhältnisse? Und nicht nur für was kämpfen wir, sondern auch gegen wen müssen wir kämpfen? Wer verhindert eigentlich, dass diese schöne Welt, wie wir sie uns wünschen oder sich sicher die meisten von uns wünschen, Wirklichkeit wird. Also wo setzen wir da an, zu sagen, da kämpfen wir.
Würden Sie zustimmen, Andreas Rickert?
Ja, ich würde zustimmen. Man muss, glaube ich, auch immer differenzieren zwischen dem globalen Süden und dem, was wir hier haben. Und ich habe schon manchmal auch ein bisschen die Sorge, dass wir immer erstmal gegen etwas sind, sorry, wenn ich das jetzt einfach hier sage, sondern ich wünschte mir auch, dass man manchmal erkennt, was wir schon alles haben. Also insofern wäre auch mein Wunsch, wir haben natürlich in Deutschland auch Menschen, denen es wirklich schlecht geht, die am unteren Ende unserer gesellschaftlichen Hierarchie stehen und für die müssen wir etwas tun. Aber sehr, sehr viele, gerade in der Mitte, sind trotzdem erstmal immer gegen irgendetwas und ich wünschte mir, dass die vielleicht auch erst einmal eine gewisse Dankbarkeit haben für das, was wir alles hier haben, an Sozialleistungen, an starkem Staat, an Demokratie, an Vielfalt und Freiheit etc. Also insofern das anzuerkennen, dafür dankbar zu sein und dann sagen, okay, und jetzt engagiere ich mich aus dieser Position heraus, dass es noch besser wird oder vielleicht an der einen Stelle auch mal erhalten bleibt. Und deswegen inspiriert euch gerne da draußen auch, was es für tolle Graswurzelorganisationen gibt. Vielleicht auch da nur ein konkreter Hinweis. Wir haben eine Website spendenmitimpact.de. Da haben wir die ausgezeichneten Organisationen dargestellt und da sind ganz, ganz viele tolle Organisationen. Also wer nicht weiß, was er tun soll, gerne dort einfach mal gucken.
Ich würde Sie gerne auch noch fragen, welche Ermutigungen Ermutigung für andere, würden Sie sagen, steckt denn in den philanthropischen Projekten sehr reicher Menschen? Was würden Sie sagen?
Also erst einmal zeigt es halt, dass halt Menschen, die auch reich sind, erstmal nur Menschen sind, was vielleicht auch hilfreich ist, die etwas tun. Und vielleicht ein ganz konkretes Beispiel. Wir sehen, dass es halt unter der Trump-Administration einen radikalen Rückbau auch von staatlichem Handeln gibt. Also die Entwicklungsorganisation USAID wird halt einfach mal eingestellt, was wirklich eine Katastrophe ist. Und ich sehe, dass es Philanthropinnen gibt, die in diese Lücke reinspringen. Die sagen, okay, das kann nicht so sein. Wir müssen jetzt Geld mobilisieren und wir werden dort helfen, dass halt nicht alles im globalen Süden eingerissen wird. Oder Bloomberg, der als halt Trump aus dem Klimaabkommen ausgetreten ist, gesagt, okay, da muss ich halt jetzt gucken als Philanthrop, dass ich hier eine Lücke schließe. Also insofern, wir sehen, dass da, wo der Staat radikal gerade irgendwie gegen Demokratie und Gesellschaft arbeitet, gerade auch Philanthropinnen und Philanthropen auch eine wichtige Rolle spielen, um dagegen zu halten.
Mhm. Welche zweiten Gedanken nehmen Sie beide aus dem Gespräch mit Katrin Hartmann zuerst?
Ich werde mir die Programme natürlich nochmal genau anschauen. Aber ja, klar, ich finde es schon natürlich interessant, wenn man versucht, Graswurzelbewegungen dabei mitzunehmen, sofern sie die Möglichkeit haben, darüber selbst zu bestimmen, ihre Ideen einzubringen und das nicht verordnet wird. So habe ich das auch verstanden, dass das möglich ist. Das finde ich einen sehr interessanten Gedanken und hoffe, dass das eine größere Wirkung erzielt, als einfach nur am Ende einer langen Kette von Leid und Elend und Zerstörung ein Pflaster drauf zu kleben.
Ja. Herr Rickert, was sind Ihre zweiten Gedanken? Gehen Sie vielleicht auch mutiger raus aus diesem Gespräch?
Ganz bestimmt. Also erstmal vielen Dank auch für die Inspiration und vor allen Dingen auch die Gänsehaut-Beschreibungen. Das ist immer wieder was Schönes. Und was mich nochmal wirklich bestärkt in der Haltung, die wir haben, nämlich Augenhöhe. Das wird immer leicht gesagt, das ist aber alles andere, als wirklich hinzubekommen, weil Geld häufig eine Hierarchie ungewollt oder gewollt reinbringt und immer wieder, dass wir als Fineo, als Matchmaker dazwischen darauf achten, dass es möglichst auf Augenhöhe passiert.
Ich danke Ihnen beiden für das Gespräch. Katrin Hartmann, Andreas Rickert, vielen Dank.
Dankeschön.
Danke sehr.
Engagement ist nicht gleich Engagement. Das ist mein zweiter Gedanke nach dieser Ausgabe. Die Systemfrage zu stellen, so wie es viele Graswurzelbewegungen tun, scheint mir durchaus sinnvoller, als zu versuchen, mit viel Geld Probleme quasi wegzuspenden. In einer Welt, in der es zumindest in Deutschland keine Vermögensteuer gibt, ist es aber wichtig, dass Menschen wie Andreas Rickert überlegen, wie Großspenden zumindest möglichst wirkungsvoll angelegt werden können. Für jeden Einzelnen von uns ist es wahrscheinlich gut, sich zu überlegen, wie kann ich tatsächlich ins Handeln kommen. Das kann eine Spende sein oder eine Unterschrift unter einer Petition. Ermutigt wird man aber vermutlich vor allem dadurch, wenn man gemäß seiner Kapazitäten sich einem Ehrenamt anschließt, Proteste organisiert oder an ihnen teilnimmt oder sich überlegt, wo man in der Nachbarschaft mit anpacken kann. Das klingt banal, ist tatsächlich zu tun, aber erfordert meist viel Kraft und Mut. Deswegen war dieses Gespräch vielleicht ein guter Anstoß, aktiv zu werden. Das war der zweite Gedanke. Ich bin Ann-Christine Schenten. Ich danke fürs Zuhören und Weiterdenken.
Lost in the way. fall, I know why you fade. But let your kindness be your blindness. Darling, sitting in this grave.
Yoko Ono, Music of the Mind. Die Einzelausstellung über eine Ikone, die als Künstlerin und Politaktivistin ihrer Zeit weit voraus war. Die Show zeigt nicht nur mehr als 200 Arbeiten aus 7 Jahrzehnten, Installationen und Performances, Filme, Musik und Fotografien. Sie agiert auch im Sinne Yoko Onos, die sagte, Künstler können die Welt verändern. Und eine schöpferische Idee ist mächtiger als ein Kunstwerk. Werden Sie ausstellungsaktiv. Nach Yoko Onos berühmten Anleitungen reichen Sie bei Painting to Shake Hands anderen Menschen die Hand. Machen Sie Ihren Schatten zum Teil einer Malerei. Binden Sie Ihre Friedenswünsche an einen Baum. Yoko Ono, Music of the Mind, im Gropiusbau. Radio 3, wie es euch gefällt.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
20 Uhr mit Anke Arndt. Guten Abend. Bundeskanzler Merz hat US-Präsident Trump eine enge Zusammenarbeit angeboten. Der Besuch von Merz im Weißen Haus sollte offenbar eine gute Arbeitsbeziehung herstellen und Konflikte aussparen. Aus Washington Samuel Jakisch.
Donald Trump lobte die deutsche Regierung für die geplante Erhöhung ihrer Rüstungsausgaben, verteilte Komplimente, gratulierte Merz zur gewonnenen Wahl. Strittige Themen wie der Handelskonflikt zwischen den USA und der EU, die Zukunft der NATO oder die Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz in Deutschland kamen in Anwesenheit der Medienvertreter nicht zur Sprache. Stattdessen betonten der Bundeskanzler und sein Gastgeber gemeinsame Positionen, wie etwa die Forderung nach einem Ende des Krieges in der Ukraine.
Berlins Justizsenatorin Badenberg hat sich schützend vor 3 Richterinnen und Richter gestellt, die seit einer Asylentscheidung bedroht werden. Badenberg sagte dem RBB, sachliche Kritik an einzelnen Urteilen gehöre zum demokratischen Diskurs. Gewalt, Drohungen oder Einschüchterungen seien aber nicht hinnehmbar. Sabine Müller, RBB 24, Landespolitik.
Laut Richterbund werden die 3 Verwaltungsrichterinnen und Richter persönlich angegriffen und bedroht, seitdem sie Zurückweisungen an der deutschen Grenze für rechtswidrig erklärt hatten. Philor Badenberg wirbt für Vertrauen in die Justiz. Jede Gerichtsentscheidung werde sorgfältig geprüft.
Fluggäste sollen nach dem Willen der EU-Staaten künftig erst nach 4 Stunden Verspätung entschädigt werden und nicht wie bisher nach 3. Eine Mehrheit der EU-Verkehrsminister hat sich bei einem Treffen in Luxemburg für diese neue Regel ausgesprochen. Das Europaparlament kann aber noch Änderungen daran vornehmen. In Brandenburg hat es in diesem Jahr bereits 125 Waldbrände gegeben. Laut Umweltministerium sind dabei zwischen März und Mai mehr als 27 Hektar Wald zerstört worden. Mario Köhne, RBB 24.
Im vergangenen Jahr mussten die Feuerwehren im selben Zeitraum nur zu 80 Waldbränden ausrücken. Der Frühling 2025 sei in Brandenburg so trocken gewesen wie seit Jahrzehnten nicht, so das Ministerium weiter. Zwischen März und Mai sei nur die Hälfte der durchschnittlichen Regenmenge gefallen. Außerdem lag die mittlere Temperatur bei rund 10 Grad und damit 2 Grad über dem langjährigen Mittel. Der Landesbetrieb Forst rechnet damit, dass die Waldbrandgefahr nach Pfingsten wieder ansteigt.
Die europäische